Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns miteinander beten, dieses Gebet aus Psalm 119. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Unterschiedliche Worte wecken unterschiedliche Empfindungen. Zum Beispiel das Wort Brille. Momentan hat das oft etwas damit zu tun, dass man irgendwann im Nebel steht. Das hängt allerdings dann auch wiederum mit dem Wort Maske zusammen. Auch das weckt unterschiedliche Empfindungen. Wenn man an Karneval denkt, im Rheinland sind die Empfindungen bei dem Wort Maske ganz anders als das, was man vielleicht als Abnehmziel für 2021 formuliert, nämlich die Maske. Wie ist es bei dem Wort Zuhause? Was löst das bei euch aus? Zuhause. Oder Gottes Wille. Wenn ich das jetzt miteinander verbinde, sind wir beim Thema heute Morgen. Zuhause sein in Gottes Willen. Zu Hause verbindet man damit, dass man sich auskennt, dass man angekommen ist, dass man sich wohlfühlt, zurechtkommt, geborgen ist. Zu Hause in Gottes Willen. Ich beginne mit einem Text aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Es ist der erste von vielen Lobpreisungen, die das ganze letzte Buch der Bibel durchzieht. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen wurden sie und sind erschaffen worden. Du hast alle Dinge erschaffen. Durch deinen Willen wurden sie und sind erschaffen. Ich bringe die Botschaft mal auf einen Ton, auf einen Satz. Es ist Gottes heiliger Wille, dass du lebst und dass du jetzt lebst. In dieser Zeit. Es ist Gottes heiliger Wille, dass du bist. Du bist erschaffen nicht aus irgendeinem Zufall der Evolution oder eines biologischen Zusammentreffens von Ei und Samenzelle. Du bist am Leben. Und heute am Leben, weil es Gottes Wille ist. Diese Schöpfung existiert, weil es Gottes Wille ist. Es ist Ausdruck seines heiligen Wollens und Erschaffens. Und dazu bist du da. Das Leben ist Gottes Wille. Ein zweiter Gedanke bewegt in diesem Zusammenhang. Wenn wir das sagen können, dass es Gottes Wille ist, dass er uns erschaffen hat, so wie wir sind, so wie wir leben, das, was wir einfach auch darstellen, dann kommt ein zweiter Gedanke hinzu, den finde ich im Epheserbrief, gleich am Anfang. Der Epheserbrief neigt dazu, dass man ihn ab Vers 3 liest. Aber da steht im Vers 1 was Interessantes. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Durch Gottes Willen. Okay, das kann man bei dem Apostel Paulus gut nachvollziehen. Er hat eine besondere Berufung. Aber was heißt das für dich und für mich? Das heißt, dass Gott nicht will, dass unser Leben einfach nur so dahin plätschert, sich verliert in den Millionen und Milliarden Lebenswegen in dieser Welt, sondern dass es Gottes heiliger Wille ist, dass dein Leben ein Ziel hat, eine Berufung, so wie es bei dem Apostel Paulus die Berufung war, Apostel zu sein, durch den Willen Gottes. So ist es Gottes Wille, dass dein Leben gelingt. Dass dein Leben ein Ziel hat, eine Ausrichtung hat, einen Sinn. Dass du in dem Leben dich zurechtfindest und in dem Leben lebst, das Gott für dich vorgesehen hat. Und da ist kein Raum für Sinnlosigkeit oder Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung, sondern da ist Leben und Liebe und Ziel. Ihr seid meine Zeugen, sagt Jesus. Das ist Lebensberufung. Das ist Einladen und Einladung zu einem Leben mit Ausrichtung und Ziel. Paulus, Apostel Christi Jesu, berufen durch Gottes Willen. Jetzt setz einmal deinen Namen ein. Berufen durch Gottes Willen. Und im Epheserbrief wird dann tatsächlich in sehr vielen lobpreisenden Worten entfaltet, was das heißt. Aber wenn wir das einmal voraussetzen, Gott will, dass du lebst. Gott will, dass du heute lebst. Gott will, dass du heute hier lebst und in seinen Willen lebst. Und Gott will, dass dein Leben gelingt, dass es zum Ziel kommt, dass es sinnvoll ist, dass es eine Ausrichtung hat. Wie beten wir dann das Vaterunser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie oft begegnet es mir, dass diese Worte, dein Wille geschehe, mit einer gewissen Resignation ausgesprochen werden. Ja, wenn nichts mehr klappt, dein Wille geschehe. Aber es hat eine ganz andere Intention. Dein Wille geschehe. Was ist denn der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass du lebst und dass dein Leben ein Ziel hat. Dass dein Leben in der Berufung und in dem Ziel Gottes sich bewegt, in der genialen und faszinierenden Perspektive, die Gott für dein Leben hat. Er hat dich hineingesetzt in eine Welt, die weder im Makrokosmos, also bis in die Unendlichkeit des Universums, noch bis in den Mikrokosmos zuletzt begriffen werden kann. Immer wieder werden kleinste und kleinere Teilchen gefunden. Das hat man, glaube ich, auch ein Teilchen Gottesteilchen genannt, weil man denkt, dass man ganz angekommen ist im Mikrokosmos. Aber Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende. Und dazu bist du berufen. Das ist dein Leben. Gott will, dass du lebst. Und Gott hat eine Berufung für dein Leben. Wie beten wir dann das Vaterunser? Dein Wille geschehe. Nicht mit Resignation, sondern in Erwartung, dass der heilige, vollkommen gute und mit Liebe ausgefüllte Wille Gottes in deinem Leben geschieht. Und nicht nur in deinem Leben, sondern auch im Leben deiner Familie, im Leben von den Menschen, die du tagtäglich siehst, in deiner Stadt, in unserem Land, in dieser Welt. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, im Himmel, in der Welt Gottes, ist schon eine Vision von deinem Leben und auch von deiner Zukunft. Und du darfst hineinwachsen und hineinkommen in diese Vision Gottes für dein Leben. Und dann beten wir nicht resigniert. Na gut, wenn es nicht anders geht, dann dein Wille. Sondern dein Wille geschehe. Und damit wir das mit Überzeugung beten können, betet schon der Apostel Paulus für dich, für uns. Er betet unter anderem im Kolosserbrief für uns. Im ersten Kapitel, Vers 9. Darum hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Das heißt, randvoll sein mit Einsicht und mit Erfahrung von dem, was Gottes Wille ist. Und immer wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, dann meint sie eben nicht das, was damals im Griechentum Erkenntnis meint, nämlich ein kognitives, ein gedankliches Verstehen, sondern Erkenntnis ist in der Bibel der Ausdruck persönlichster, intimster Gemeinschaft. Ein Mann erkennt seine Frau in der Ehe. Und Erkenntnis, wenn dieses Wort gebraucht wird, auch die biblische Gabe, ein Wort der Erkenntnis zu haben, hat etwas zu tun mit diesem tiefen Vertrautsein und sich auf der Ebene Gottes bewegen können. Eingenommen, hineingeführt sein von dem, was Gottes heiliger Wille ist. Paulus betet darum, dass ihr erfüllt seid mit der Erkenntnis seines Willens, damit ihr eben nicht resignativ betet, dein Wille geschehe, sondern mit Überzeugung und mit einer Erwartung, einem Vertrauen, einem Glauben, dass Gott ehrt und dass seinen Willen in diese Welt hineinträgt. Der Wille Gottes, der Gute, der Wohlgefällige, der zum Ziel führende, der vollkommene Wille Gottes. Paulus betet darum, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Natürlich auch mit der Erkenntnis seines persönlichen Willens für dein Leben. Weil er ja will, dass dein Leben gelingt und weil es sein Wille ist, dass du lebst heute und jetzt. Und jetzt bekommen wir vielleicht auch Zugang zu einem Wort, das Jesus gesagt hat und das uns manchmal nicht so ganz leicht runtergeht. Das finden wir in den Abschlussreden, bevor Jesus den Weg für uns nach Golgatha gegangen ist. In Johannes 15. Ich lese ab Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Okay, das hört sich gut an. Und jetzt kommt's. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, okay, das hört sich schon wieder nicht so nach Freundschaft an, ja? Denn Freundschaft setzt was anderes voraus. Der Freund muss mir nicht gebieten, was ich tun soll. Aber wir bekommen eine Ahnung von dem, was hier gemeint ist. Nämlich dieses Einblick haben in die Erkenntnis seines Willens. Erfüllt zu sein mit dieser Erkenntnis. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nämlich nicht mehr Sklaven. Ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich bete darum, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dass eure Frucht bleibt, damit was ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er's euch gebe. Diese Erkenntnis seines Willens versetzt uns in eine Beziehung zu Gott, die der gleicht, die Jesus zu seinem himmlischen Vater hat. Wir sind hineingenommen in die Sohnschaft, in die Kindschaft Gottes, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes zu sein, die in dieser Vertrautheit auch mit dem himmlischen Vater umgehen. Und natürlich hat das Auswirkungen. Auswirkungen auf unser Beten. Unser Beten ist nicht mehr ein ungewisses Rumstochern, mal gucken, ob Gott antwortet. Sondern es hat den Charakter, den Johannes in seinem ersten Brief beschreibt. Das ist die tiefe Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, weil wir nach seinem Willen beten, weil wir ja erfüllt sind mit der Erkenntnis seines Willens. Und dieses Erfülltsein mit der Erkenntnis seines Willens löst uns mehr und mehr aus jedem Egoismus und jeder Selbstgerechtigkeit und jedem Eigennutz. Weil wir wahrnehmen, dass sein vollkommener Wille ja viel besser ist und viel größer ist und viel schöner ist als das, was wir uns im Kühnsten ausdenken könnten. Dieses Vertrautsein mit ihm, dieses Erfülltsein mit der Erkenntnis seines Willens hat Auswirkungen auf unser Reden. Weil wir wissen, dass unser Reden nicht nur ein einfaches Reden ist, sondern dass es Folgen hat. Sowohl das negative Reden, als auch das, was wir im Guten sagen können. Darum beten wir mit Psalm 19, lass die Worte meines Mundes und die Beweggründe meines Herzens vor dir wohlgefällig sein, denn du bist mein Fels und mein Erlöser. Darum hören wir auf die Mahnung aus dem ersten Petrusbrief. Wenn ihr redet, wenn ihr einander dient mit den Gaben, die ihr empfangen habt, wenn ihr redet, dann tut es mit den Worten Gottes. Weil die Worte Gottes diesen heiligen Willen Gottes für dein und für mein Leben transportieren und uns hineinnehmen in die Vision, die Jesus für uns hat. Und es hat Auswirkungen natürlich auf unser Tun. Nicht nur unser Beten wird zuversichtlicher und unser Reden treffender, ermutigender, aufbauender, weil es aus dem Wort Gottes kommt, sondern auch das, was wir tun. weil wir im Blick haben, was Gott wohlgefällig ist und was ihm gefällt. Und wenn wir das im Blick haben, dann können wir dem anderen nichts Böses mehr tun. Wir können es nicht, weil es aus der Kraft heraus geschieht, die Jesus in uns hineingeboren hat durch seinen Geist. Und dann erfüllt sich das, was Jesus in der Bergpredigt sagt: Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen. Und was passiert dann? Damit sie euren Vater im Himmel preisen. Die Leute sollen und dürfen unsere guten Werke sehen und keiner wird sich darin sonnen, sondern wir werden zurücktreten und sagen, ja, das ist unser Herr. Das ist Jesus, das ist unser himmlischer Vater. Das ist der, in dessen Willen wir ein Zuhause gefunden haben. Und dieses Zuhause ist tatsächlich nicht abhängig von dem, was um uns herum passiert, weil es ein Zuhause ist für alle Ewigkeit. Das sind die Wohnungen, die vorbereitet sind von Jesus, von denen er gesprochen hat, wenn er sagt, ich gehe voraus, um euch eine Wohnstätte zu bereiten. Es ist das Zuhause in Gottes heiligem Willen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Amen. Wir wollen beten miteinander.